Jungs, wir haben Filmalarm! Filmalarm!
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Wir sagen Hallo. Ich bin der Flo.
Ja, und hallo, ich bin der Oliver.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Wir sind heute nur zu zweit leider. Im Studio zumindest. Wir kriegen nachher noch ganz viele andere Leute zu hören. Es soll heute um große Romanverfilmungen gehen. Kriminalgeschichten, was sonst noch so los ist, Animationsfilme.
Animationsfilme, ja.
Bisschen Berlinale und was da so alles Phase ist. Vielleicht noch einiges anderes. Wir schauen mal, was noch sonst so am Start ist.
Dieser Mann ist nicht in unserer Koalition. Er hat nicht das Geringste verloren und er hat überhaupt nichts zu melden.
Genau, wir schauen mal, wer hier gleich was, wo oder nichts zu melden hat. Denn wir sind bei den
Filmstarts der Woche.
Da angekommen.
Hey, wie?
So, das war leider das Falsche. Genau, aber fast das Richtige, denn wir haben einen ganz großen Filmstart diese Woche. Eine große Literaturverfilmung. Emerald Fennell hat sich an Wuthering Heights Sturmhöhe rangewagt. Ich habe ihn leider nicht geschafft, das zu schauen. Das ist schade. Ich habe es auch noch nicht geschafft, das Buch zu Ende zu lesen. Aber Jasmin, Lisa, Marie und Aki waren im Kino und ihr hört jetzt gleich erstmal Lisa, Marie und Jasmin und danach noch einmal Aki. Und ich wünsche euch, oder wir wünschen euch viel Spaß dabei, weil das dauert jetzt ein bisschen.
Hey, hi, wir sind leider verhindert und deswegen nicht im Studio. Aber Lisa, Marie und ich nehmen jetzt eine Besprechung auf zu einem der Filme, die für mich auf jeden Fall zu den meist erwarteten dieses Jahres zählen, nämlich der Emerald Fennell Margot Robbie Verfilmung von Wuthering Heights als, ich würde mal sagen, Dark Romance Schwanzette und ja, das haben wir gesehen und das haben wir bekommen.
Auf jeden Fall. Also du in der fünften Reihe, ich in der vorletzten Reihe. Ich glaube, das war nicht so relevant dafür, obwohl vielleicht warst du noch ein bisschen näher dran an der vielen Haut, die in diesem Film war. Nicht nur auf Körpern, sondern auch an Wänden. Aber erstmal dazu, worum es geht. Also wer von dem Roman von Emily Brontë noch nicht gehört haben sollte, 1847 wurde der veröffentlicht und es geht, wie auch im Film, zentral um Catherine und Heathcliff, ein tragisches Liebespaar, die zusammen aufwachsen als Kinder, da der Heathcliff vom Vater von Catherine adoptiert wird, also mehr oder weniger von der Straße weg adoptiert wird. Und die beiden wachsen dann zusammen auf in Wuthering Heights. Das ist ein Anwesen in einem sehr kalten und dünn besiedelten Teil von England. Und die, also was halt ganz, ganz wichtig und sozusagen auch das Besondere damals an dem Roman war, ist, dass die beiden ja im Grunde auch aus unterschiedlichen Ständen kommen. Also im Grunde ist Catherine Nachfahrin eines einer Familie, die da einfach schon seit dem, ich glaube, 16. Jahrhundert lebt und im Grunde altes Geld hat, was aber nun leider ihr Vater immer weiter ausgibt. Und Heathcliff ist im Grunde Findelkind und hat keinen Reichtum, auf den er sich irgendwie, auf den er zurückfallen kann und wird deswegen auch mehr oder weniger als Knecht in der Familie aufgenommen und behandelt. Genau, und die beiden beiden sind nicht nur beste Freunde seit Kindertagen, sondern die finden sich auch, desto älter sie werden, anderweitig richtig gut. Und in dem Film ist es jetzt nun so, dass es keine 1:1 Adaption ist und das aber auch nicht sein soll von dem Roman, denn allein die Handlung ist im Grunde nur die Hälfte, also die Handlung des Films ist im Grunde nur die Hälfte des Romans. Nämlich geht es darum, dass Catherine dann die sehr viel reichere Familie kennenlernt, die in einem benachbarten Anwesen einzieht. Edgar und Isabella, die im Grunde ja wie Geschwister sind. Also sie ist, glaube ich, sein Mündel, also im Grunde auch adoptiert. Aber da läuft nichts zwischen den beiden. Also es ist mehr so Bruder-Schwester-Verhältnis. Aber die haben natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr Geld als Catherine und ihre Familie. Und da spoilert man jetzt, glaube ich, auch nichts, weil das Buch ist schon eine Weile raus. Was im Grunde passiert ist, Catherine entscheidet sich dann nicht dafür, Heathcliff ihre Liebe zu gestehen und mit ihm zusammen zu sein, sondern dem reichen Edgar, in der Hoffnung, dass sie da vielleicht auch noch Vorteile für ihre Familie rausbekommt. Und wie tragisch es aber natürlich sein muss, bricht sie damit Heathcliff das Herz und dann beginnt im Grunde diese ja sehr tragische und aber auch im Film extrem hotte, spannungshafte Liebesgeschichte. Und ich würde sagen, Jasmin, deine Meinung will ich natürlich auch dazu haben. Du kennst ja das Buch. Mhm. Ich fand, dass die Leseerfahrung verbessert wurde, oder besser gesagt, das Buch wurde für mich ins Jetzt geholt und irgendwie erlebbarer gemacht, als es für mich war, als ich es gelesen habe, weil es ist von 1847. Also da muss man sich auch natürlich bewusst sein, dass das nicht für eine Audience von 2026 geschrieben ist. Und ich finde aber, sie hat es fantastisch geschafft, halt dieses Spannungsverhältnis von unterschiedliche Stände. Catherine will etwas, aber eigentlich soll sie etwas anderes. Und dann diese leidenschaftliche Tragik und dieses Verlangen, das fand ich, war alles sehr gut im Film dargestellt. Und ich war so drin, ich habe am Ende locker 10 Minuten geflennt. So, jetzt du.
Ja, ich stand vor dem Kino und war überrascht, dass du nicht rauskamst.
Ja, genau. Wir saßen ja nicht in derselben Reihe. Und ich brauchte einfach noch mehrere Momente, um damit klarzukommen, was ich da gerade gesehen habe. Und so ging es aber auch anderen Leuten im Saal.
Ja.
Also es ist auch niemand rausgegangen, soweit ich
nein,
weiß.
Nein. Das,
natürlich
der Film, nicht. Der Film war ein Crowdpleaser. Also die Leute haben viel gelacht tatsächlich, weil der Film eben viele Dinge zuspitzt und gute Pointen bringt. Und die Leute haben aber eben auch ja tatsächlich am Ende geweint beim tragischen Ende, obwohl es eigentlich zwei Figuren sind, die sich einander überhaupt nicht gut tun. Also man kann eigentlich nicht wünschen, dass Heathcliff und Catherine zusammenkommen, oder ist auf jeden Fall wäre es schwierig, gerade weil sie eben anfangen, auch sich absichtlich gegenseitig emotional zu verletzen, weil beide der anderen Person vorwerfen, sie verlassen zu haben.
Mhm.
Und da ist schon halt auch viel Tragik drin, aber eben auch unterhaltsame, erzählte so Machtspiele, die hier inszeniert werden. Und ich würde auch sagen, dass es eine moderne Fassung ist, eine unterhaltsame Fassung dieses Buches, die eben sich sehr fokussiert. Mhm. Und im Roman gibt es halt zwei Generationen und hier werden die einfach in eine zusammengelegt. Das heißt, Eigenschaften von Figuren werden sozusagen überlagert und Handlungsstränge, die eigentlich in sozusagen nacheinander passieren, passieren hier eben innerhalb einer Figur gleichzeitig, die eben dann auch praktisch ihre Nachfahren mitverkörpert. Und das ist, finde ich, ein sinnvoller Weg, das zu verdichten. Und sie haben bei der Gestaltung des Films auf jeden Fall auch entschieden, Themen nicht zu behandeln. Da wahrscheinlich einer der großen Kritikpunkte, die hier an dem Film geäußert werden, dass eben Rassifizierung als Thema an den Rand geschoben wurde. Es wird nicht komplett rausgenommen, sondern auch auf eine andere Figur gelagert. Aber das ist einer der Punkte, den man oft hört. Und ich muss sagen, ich bin jetzt dafür, was dieser Film machen wollte und getan hat, okay damit, wie das gecastet wurde. Denn wir haben hier Jacob Elordi als Heathcliff, der sich, glaube ich, so zum Gothic-Helden, Darsteller unserer Zeit gemausert hat, nachdem er jetzt gerade frisch aus Frankenstein hier den Heathcliff gibt.
Absolut, das habe ich auch leider gerade bei meiner Zusammenfassung vom Buch, also der sehr groben, vergessen. Heathcliff unterscheidet sich von Catherine nicht nur, was seinen sozialen Status angeht, sondern im Buch wird er halt auch immer als dunkelhaarig, seine Haut ist dunkler, also es wird nie genau spezifiziert, aber das ist im Buch, im Grunde unterstützt es halt diese Differenz zwischen den beiden und also auch einfach, dass sie optisch nicht zusammenpassen, in Anführungszeichen. Ich fand aber, dass, ja, also ich glaube, das ist auch okay, dass es jetzt kein Fokus war in dem Film, weil, also der Film sowieso, es ist keine genaue Adaption. Und das merkt man eigentlich schon ab der ersten Szene. Oder, also der Ton dieses Films will halt einfach ganz eigen und anders sein und will, wie du gerade gesagt hast, andere Dinge in den Vordergrund stellen. Und also ich weiß jetzt nicht, was Jacob Elordis Background ist, aber er ist jetzt kein blauäugiger, blonder Typ.
Australier, baskische Vorfahren.
Ja, okay, gut. also man weiß ja auch bei Heathcliff im Buch nicht genau, was da sein Background ist. Aber ich finde, es hat trotzdem auch einfach funktioniert, Elordi in dieser Rolle zu haben, so als der, ja, so, das Wort ist nicht schön, aber im Grunde so wild, langhaarig, irgendwie sehr so still, im kompletten Gegensatz zu Catherine. Und darum ging es ja vor allem, dass die beiden halt einfach...
Und später dann halt, hat er halt ein Glow-up und kehrt als baronischer Held zurück.
Mit
halt
O-Ring.
Auch, ja, es ist übrigens der Ausstattungstrend des Jahres. In Hamlet hatte Shakespeare auch schon so ein O-Ring, aber...
Ja, das war doch auch voll trendy damals,
ja,
oder? Also...
Das ist ein Seeleute-Ding gewesen auch, glaube ich.
Ja, das ist auch noch so eine Sache. Also man, das erfährt man aber, glaube ich, im Buch auch nicht. Also wie Heathcliff zu seinem Glow-Up kam.
Er ist mysteriös zu Reichtum gekommen und kehrt halt zurück. Und was Emerald Fennell, die Regisseurin, auch gesagt hat, sie hat ihn gecastet auf einer Basis von einer Illustration, die sie in der ersten Ausgabe, die sie gelesen hat, gesehen hat. Und da ist er halt, also... Er sieht später halt auch wirklich aus wie so ein Regency-Zeit-Schönheitsideal. Mm. Also, also ich finde es gutes Casting, weil er eben wieder die Dinge macht, die er gut kann. Seine Körpergröße einsetzen, wissen, dass er gut aussieht und dennoch halt ungelenk spielen können. Das sind Stärken, die ihm bei Frankenstein geholfen haben. Das sind Sachen, mit denen er geschafft hat, Elvis unheimlich erscheinen zu lassen. Und hier füllt er halt Heathcliff erst mit Himbo und dann mit sadistischer Byron-Energie. Und beides funktioniert.
Ja, es funktioniert wirklich sehr gut. Ich würde nur, also ich fand auch Margot Robbie fantastisch.
Ja.
Aber ich würde schon sagen, die beiden sind halt deutlich älter, als sie im Buch sind. Und ich glaube, dass vielleicht für viele Leute so das so ein bisschen unglaubwürdig oder die Emotionen oder was sie tun, diese Charaktere, ein bisschen unglaubwürdig würdig rüberkam, weil sie eben keine jüngeren Menschen sind, sondern halt schon in ihren 30ern. Aber also mich hat's nicht gestört. Ich habe das komplett geglaubt. Also ich war komplett drin in dieser dieser wirklich Mischung aus Liebe und Hass und wir sind irgendwie Seelenverwandte, aber es darf nicht sein. Und mich hat das komplett gekriegt. Und es könnte auch wirklich, also es hätte nicht hotter sein können. Da wurden alle Register gezogen, die halt sozusagen der noch nicht Pornografie möglich sind.
Es bleiben alle angezogen durchgehend, den ganzen Film. Man merkt so? Es nicht. Im Nachhinein würde man nicht sagen, die waren alle angezogen.
Genau, also wirklich das Zimmer, das Zimmer mit der Hauttapete war im Grunde nackter als die Charaktere. Ja, also das ist vielleicht so eine Background-Info, die noch nicht alle haben. Also das Set-Design ist unfassbar unhinged. Das ist das richtige Wort. Und deshalb ist halt auch das Zimmer von Catherine tapeziert oder bezogen, also es wirkt eher so wie ein Leder halt natürlich, mit einem Print von ihrer Haut. Und das ist nicht unwichtig im Film, also damit passieren auch Dinge. Und das, also das ist auch wieder, so würde ich sagen, diese herrliche Mischung aus Humor und irgendwie Uncanniness. Und also genau das, was der Film halt wirklich von Anfang bis Ende so als seinen Anspruch, glaube ich, so durchgezogen hat. Und das ist in den Kostümen auch, das ist, wie gesagt, in der Ausstattung auch die Sachen, die on location gedreht sind. Der Nebel ist dick und er ist immer da.
Die Yorkshire Dales sehen auch aus, als wären sie im Studio, obwohl sie auf on location gedreht haben.
Ja, also das ist wahrscheinlich nur so ein persönlicher Pet Peeve von mir. Ich fand schon teilweise, dass der Boden ein bisschen zu glatt war draußen bei den Wuthering Heights. Aber es wirkte ja auch so wie in den Stein geschlagen.
Ja, ja.
Also deswegen kann ich damit leben. Aber also man hat teilweise schon natürlich gemerkt, das ist jetzt im Studio, weil da muss die Dolly irgendwie auf dem... Ja, ist klar, es ist auch wahrscheinlich einfach Teil dieser dieses Theaterhaften und wir sind jetzt hier in diesem Setting und das ist jetzt
Margot Robbie liebt ja auch Studioproduktionen.
Das ist aber verständlich.
Ja, also sie hatte halt auch Barbie hat sie mitproduziert und hat auch die Emerald Fennell-Filme alle produziert bisher.
Und da muss ich,
insgesamt kommt es mir vor, tatsächlich wie eben eine große Studioproduktion. Mhm. Also auch im alten Hollywood-Stil im Sinne von, wir besetzen unsere Stars. Ob das jetzt exakt passt, egal, das sind die Stars. Und alle Leute haben schon miteinander gearbeitet. Es gibt kaum jemanden, der in diesem Film mitgearbeitet hat, der nicht mindestens ein anderes Projekt mit irgendjemandem noch dabei hat. Und die Kostümdesignerin zum Beispiel hat halt Barbie gemacht und sie hat den Keira Knightley Pride and Prejudice gemacht, was Qualifikationen sind, die für diesen Film eben halt komplett durchscheinen. Außerdem hat sie an Mr. Turner, halt einem Malerporträt, das halt frühen 19. Jahrhundert spielt, gearbeitet, wo auch die Artdirektion und halt Make-up-Department haben halt auch an Mr. Turner gearbeitet. Und
das, der mit Timothy Spall.
Genau, genau.
Den habe ich auch gesehen, der war auch sehr gut.
Genau, und man hat halt in dem Film Himmel, die halt auch komplett überhöht sind, aber es sind zum einen Turner-Himmel, die halt, die er gemalt hat, weil die Himmel so aussahen in der Zeit, die er gelebt hat, weil Vulkanasche in der Luft war. Aber es sind auch gleichzeitig Anspielungen eben auf Studio-Matte-Painting-Himmel. Ganz prominent gibt's einen, der vom Winde verweht referenziert. Also das ist halt, wo sozusagen das Intertextuelle von diesem Film herkommt. Das ist nicht so, das ist Literaturverfilmung, die wir halt komplett ernsthaft angehend aus dem Zeitgeist, sondern das ist, wir haben eine Bildsprache aus Filmen, die wir rezipieren und wir gleichzeitig eine Bildsprache von TikTok ist zurück, bei TikTok ist Gothic zurück, das ist halt TikTok-Gothic und Charlie XCX macht passend dafür den Soundtrack und ich finde das aber gut. Das ist, was sie treffen wollen und eben auch wenn es Elevated Horror gibt, ist das hier eine degraded Literaturverfilmung. Sie bricht das halt runter auf die sleazysten Elemente. Ja, das ist Weltliteratur, aber man kann das auch horny lesen. Und
ja, voll. Also ich denke, das wurde damals auch horny gelesen. Also ich meine, es gibt natürlich im Grunde also eine Kritik, die ich auch oft gehört habe, das ist jetzt Fanfiction. Ja, so what? Ist doch okay, dass wir jetzt im Grunde all die Szenen bekommen, die wir nicht bekommen haben im Klassiker. Ja. Und wie du gesagt hast, es ist einfach wirklich auch eine Adaption für unsere Zeit. Musikalisch, visuell, vom Vibe her, die irgendwie so von wegen Tanz auf dem Vulkan, so, es geht alles den Bach runter, aber immerhin haben wir noch Gefühle und können uns anfassen.
Ästhetik ist da.
Ästhetik haben wir immer noch, genau.
Ja. Und ich glaube, es ist eben, also Romantasy und Dark Romance sind ja gerade Boom-Genres. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Film sich durchaus auch mit Dark Romance beschäftigt oder dass man ihn als Dark Romance einordnen kann, aber eben in dem Sinne davon, dass der Film auch sagt, ja, das ist okay so. Man darf Sachen auch erotisch finden und deswegen lesen. Und nur weil der Film sich als die größte Liebesgeschichte aller Zeiten sozusagen bewirbt, das ist zum einen mit einem Augenzwinkern und zum anderen muss eine große Liebesgeschichte auch nicht notwendigerweise ein Vorbild sein. Sozusagen, wie die ausgeht und wie diese Dynamiken sind. Es geht viel um Liebe, aber ja, im Kern ist es halt auch ein Film über ungesunde Machtverhältnisse die ganze Zeit, aber er ist sich dessen vollends bewusst und Sachen, die halt gewaltsam sind im Buch, werden hier im Film als auf eine Art konsensuell inszeniert, die es hotter macht und in seinem explizit kinkiesten Moment zwinkert der Film uns als Publikum zu.
Ja.
Und also ist ein Film, der exakt weiß, was er ist. Und ich glaube, er wollte das sein. Und das ist eben ein Crowdpleaser. Ein Blockbuster-Film, der unterhaltsam ist, wo die Pointen funktionieren und der an alte Studioproduktionen erinnert und gleichzeitig extrem modern ist. Und ich weiß auch nicht, ob man jetzt da mehr verlangen sollte. Und ich würde den, also ich war abgeholt und ich unterstelle halt den Filmschaffenden da komplette Absichtlichkeit.
Absolut. Und Emerald Fennell unterstelle ich auch, dass sie wirklich eine sehr, sehr gute Regisseurin ist und Drehbücher schreiben kann, die einem wirklich auch im Gedächtnis bleiben. Mhm. Und wir, also wir sind uns ja beide einig, dass viel von der Kritik, die jetzt diesem Film entgegenkommt, glaube ich auch einfach nur daran liegt, dass es halt Emerald Fennell ist und dass sie halt eine Frau ist, die sich für ihr Filmmaking einfach sehr viel rausnimmt. Und ich glaube, ja, das wird sich aber hoffentlich über die Zeit beweisen, dass das einfach funktioniert. Für das, was sie machen will, natürlich muss es nicht jedem gefallen, aber ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, hat man an diesem Film unheimlich Spaß. Und weint auch am Ende, wenn man dazu bereit ist. Und Gefühle zu fühlen, ist ja genau das, was wir wollen von Kunst.
Ja, oder man ist halt einfach durchgehend unterhalten. Auf jeden Fall würde ich dazu raten, ihn im Kino zu sehen. Bei uns hat das VistaVision-Format zuerst ja, die Leinwand gesprengt. Also sie mussten den Projektor nachausrichten. Aber ja. Wenn es erstmal losgeht, ist das wirklich fantastisch sehenswert fürs Kino gemacht. Also ja, Empfehlung, mein Film der Woche und wahrscheinlich auch einer, der schwer zu schlagen sein wird, so aus dem Jahr.
Genau, das Jahr hat gerade erst angefangen, aber ich sehe den auch schon in meiner Top 10. Gut, dann schaut ihn euch an, er läuft, glaube ich, überall.
Genau, und wir hören jetzt, was Aki dazu zu sagen hat, wenn sie im Studio ist.
Genau, Aki ist leider nicht im Studio, aber natürlich hat sie trotzdem was geschickt. Und da hören wir jetzt rein. Ich danke auf jeden Fall schon mal Lisa und Jasmin und ich drücke jetzt mal hier auf Play.
Jawohl. Danke ihr zwei für euren ausführlichen Bericht und jetzt gebe ich mal noch meinen Senf dazu. Viel ist nicht noch dazu hinzuzufügen. Für mich auch höchstwahrscheinlich einer der Top 10 Filme dieses Jahr. Kann mir nicht vorstellen, dass das noch irgendwas toppt, dass das in die Top 10 vorrückt. Bildgewaltig, stimmungsvoll. Der Film zieht einen mit seinen Bildern und seiner ekstatischen, vibrativen Art einfach in den Bann. Für Fans des Buches würde ich trotzdem sagen, ist der Film was, ist einfach eine Neuinterpretation. Es werden zwar Teile des Buches komplett weggelassen, sprich die zweite Generation, die auch nochmal im Buch eine größere Rolle einnimmt. Es ist nicht ganz so psychologisch destruktiv wie das Buch. Es geht mehr auf die sinnliche Ebene, die Abhängigkeit im anzieherischen, sinnlichen Stil. Aber das tut dem Film keinen Abbruch. Ich denke, wer den Film mit seiner Partnerin oder seinem Partner guckt, wird danach zu Hause vielleicht doch nochmal sich tiefer in die Augen schauen. Zwinki-Zwonki, der macht schon Lust auf Lust. Und wer gern 6 masochistisch veranlagte Menschen dabei zusehen möchte, wie sie sich und sich gegenseitig und überhaupt auch einfach seelisch selbst zerstören und zerstören lassen, der hat ja auch ganz einfach den richtigen Film der Woche für sich gefunden. Und ich für meinen Teil habe am Ende sogar auch ein Tränchen verdrückt, obwohl wirklich die Darstellung und die Art und Weise der Charaktere so gut war, dass man wirklich keinerlei Sympathie für jemanden aufbauen kann. Geht mir zumindest so, schauspielerisch waren alle tippitoppi, nur die Charaktere, die eben dargestellt werden, sind keine Sympathieträger. Das kam gut rüber und dennoch hat es auch bei mir am Ende ein kleines Tränchen ausgelöst. Ich lege euch den Film ebenso wärmstens ans Herz und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino. Ist auf jeden Fall ein Go-See und wo der Film kommt, verrät euch jetzt noch der liebe Flo. Ich wünsche euch was, liebe Grüße, die Aki.
Vielen Dank, liebe Aki. Genau, ich glaube, Jasmin hat es schon erwähnt, basically überall. Also Passage, Sinister, alles, was irgendwie mehr als eine Leinwand hat, glaube ich, spielt diesen Film. Mehr oder weniger euer Lieblingskino aussuchen. Oder eure liebste Leinwand, euren bequemsten Sitz. Könnt auch alle Kinos durchtesten mit demselben Film, wo der Sound am besten ist. Ja, genau.
Ihre Unwissenheit ist verständlich. Denn es mangelt ihnen an, wie sollen wir es nennen? Naturgeschichte.
Genau, wir sind wieder da. Bei Filmriss, dem Kinomagazin hier bei Radio Blau. Und wir sind mittendrin in den
Filmstarts der Woche.
Genau, nachdem es eben relativ lange um Wuthering Heights ging, aber das darf natürlich auch mal sein, gibt es noch mehr Filmstarts diese Woche. 2 davon hat leider nur der Lars gesehen und die hören wir uns jetzt an. Genau, los geht's mit Fassaden und danach gibt es dann noch Once Upon a Time in Gaza. Also an den Außenreporter Lars, Abfahrt.
Die Zahlen sind erschreckend. Jede dritte Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Partnerschaftsgewalt. Jeden Tag wird eine Frau aufgrund ihres Geschlechts getötet. Die Leipziger Regisseurin Alina Siranek haben diese Zahlen schockiert. Sie wusste selbst, sagt sie, sehr wenig darüber und wollte vor allem wissen, welche Strukturen begünstigen dieses. Und warum lassen wir das als Gesellschaft zu? Warum kann das überhaupt passieren? Sie sprach mit Polizistinnen und Polizisten, Ärztinnen und Ärzten, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, Psychologinnen und Rechtsanwältinnen. Und natürlich hat sie auch mit den betroffenen Frauen gesprochen. 3 dieser Geschichten verwebt sie in ihrem Film Fassaden zu einer. Diese Geschichte wird wiedergegeben von Sandra Hüller, sehr einfühlsam. Sie verkörpert die Protagonisten praktisch, sodass die Erlebnisse unter die Haut gehen. Die Geschichten folgen dabei immer wieder einem gleichen Muster. Lediglich die Umstände oder die Art der Gewaltanwendung und ihre Intensität variieren. Visuell unterstützt werden die Zeugnisse von Sebastian Webers intensiver Choreografie, in der Gesa Volland und Damian Gemür die Dynamiken der toxischen Beziehung verkörpern. Tanz wird hier als nonverbale Darstellungs- und Ausdrucksform genutzt, um innere Gefühlszustände oder Paardynamiken zu beschreiben. In einem Moment sind sie zärtlich, im nächsten Moment kommt es zu Gewalt. Das ist intensiv inszeniert und teilweise schwer erträglich. Trotzdem zeigt es, wie verwurzelt Gewalt in unserer Gesellschaft ist. Das Paar bewegt sich in einer Blackbox, in der die Beziehung ausgetanzt wird. Eine reduzierte, bewusst gesetzte Licht- und Kameragestaltung von Tim Fautsch dringt zum Kern vor, was zwischen den beiden passiert. Dazwischen die Bilder von friedlichen Fassaden deutscher Wohnsiedlungen, die im Kontrast stehen zu den erschreckenden Schilderungen aus dem Off. Unterbrochen wird die mitunter schwer erträgliche Erzählung von Interviews, in denen Fachleute Auskunft über ihre Erfahrungen, Abläufe und Regeln geben. So entsteht ein guter Eindruck von dem System, das greift, wenn Frauen Gewalt erfahren. Mit ihrem Film war Siranek bereits auf vielen Festivals, wie dem X-Ground oder dem Neiße Film Festival. Wichtig sind hier vor allen Dingen die Gespräche mit dem Publikum, in denen viele ihre Gewalterlebnisse teilen. Ein wichtiger Film, der unter die Haut geht und zur Diskussion anregt.
Ja, vielen Dank, Lars. Ja, und dann wieder zurück zu Lars, würde ich sagen, ne?
Während Donald Trump von der Riviera des Nahen Ostens fantasiert, haben viele dort längst vergessen, wie man träumt. Zu lange dauert der Krieg im Gazastreifen bereits. Das war auch schon 2007 kaum anders. Wie viele hat sich Osama mit der Situation arrangiert? Neben seinem Falafelgeschäft, das Yahya aufopferungsvoll für ihn führt, hat Osama einen florierenden Handel mit Schmerzmitteln. Doch dann gerät er mit dem Polizeiermittler Abu Samir aneinander. 2 Jahre später träumt ein Regisseur davon, den ersten Actionfilm Gazas zu drehen und heuert Yahya in der Hauptrolle an. Der Beginn eines zukünftigen Gazawood? Wohl kaum. Der Film ist ein patriotisches Vehikel des Kulturministeriums, mit Militärs besetzt und mit echten Patronen am Set. Inmitten der Dreharbeiten trifft Yahya auf Abu Sami, der mittlerweile Karriere gemacht hat. Ein Film inmitten des Krieges zu inszenieren sei eine Form des Widerstandes, heißt es einmal in Once Upon a Time in Gaza. Die Bilder von Luftangriffen, die den Film der Brüder Tarzan und Arab Nasser, die bereits Gaza Mon Amour gemeinsam inszenierten, zerschneiden, sind echt. Die Regisseure erzählen Geschichten aus dem Kriegsgebiet, auch wenn sie ihren Film größtenteils in Jordanien drehen mussten. Voll abgründiger Komik und unverhoffter Menschlichkeit beginnt ihre Ballade als Gangsterfilm und endet als Filmsatire. Dazwischen bedienen sie sich Elementen des Westerns und des Film Noir. Auch wenn die beiden Hälften des Plots nur notdürftig miteinander verbunden sind, folgt man den Figuren gern durch das Minenfeld ihres Alltags, das der französische Kameramann Christophe Graillot atmosphärisch ausleuchtet. Seine Premiere feierte Once Upon a Time in Gaza bei den Filmfestspielen in Cannes in der Sektion à Saint-Regarde, wo die Nasser-Brüder für die beste Regie ausgezeichnet wurden.
Wunderbar. Genau, wir sagen Dankeschön. Das waren die Sachen, die nur Lars gesehen hat. Und jetzt geht's zu was ganz anderem, denn der Olli hat den Kinderfilm der Woche gesehen.
Ja, genau. Jetzt kommen wir zu einem Animationsfilm, und zwar Der letzte Wahlsänger. Das ist eine, wie ich jetzt gesehen habe, eine deutsch-tschechisch-kanadische Koproduktion. Und ich sag gleich von Anfang an, der Film ist natürlich nicht perfekt, aber ich war wirklich überrascht und ich finde diesen Film wahnsinnig gelungen. Also ich muss sagen, als ich dieses Poster gesehen habe und gesagt habe, hier Co-Produktion mit ZDF und Kika, okay, wird irgendein Film, ne, Wahlsänger, wird irgendwie, wahrscheinlich werden alle 15 Minuten wird irgendwie ein Song geschmettert über Gefühle oder sonst was, so wie, ne, im klassischen, also in vielen Kinderfilmen, sagen wir mal. Aber der Film ist was ganz anderes. Also da ist eher was Mystisches drin. Das ist ein Abenteuerfilm. Der hat viele, ich sag mal, doch sehr interessante Charaktere, also interessant gemacht, also nicht so 0815. Und ja, worum geht's? Also es geht ja schon um, wie gesagt, der Titel sagt es ja, der letzte Wahlsänger. Also es geht um Vincent, das ist ein Buckelwal und das ist der Nachkomme von Humphrey. Und Humphrey war ein berühmter Wahlsänger und war beziehungsweise ein bekannter Wahlsänger. Und man muss dazu sagen, dass Wahlsänger, das meinte ich vorhin mit mystisch, in dieser Welt quasi mit ihren Gesängen Dinge reparieren können, beziehungsweise Balance wiederherstellen, mit Magie zerstörte Korallenriffe wieder lebendig machen. Und das ist sehr, sehr schön gemacht. Aber ja, das soll jetzt ganz passiert ja in den ersten Minuten des Films, also Vincent verliert dann seine Eltern und ist sich nicht ganz sicher, ob er wirklich dieses große Erbe überhaupt jemals antreten kann, also auch ein Wahlsänger zu werden. Und dann kommt es eben dazu, dass eine Bedrohung, also eigentlich sogar 2 Bedrohungen für das ganze Meer gerade auftauchen und er will dann versuchen, das Beste daraus zu machen und versucht eben, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, auf jeden Fall gegen diese Bedrohung zu tun. Und dabei ist auch sehr, sehr viel Selbstfindung dabei. Und ja, und man muss sagen, also es muss nicht immer Hollywood sein bei der Animation. Also der Film ist vielleicht manchmal ein bisschen bunt, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Er ist an wenigen Stellen kindisch. Wie gesagt, hat viele auch sehr tiefgründige Gefühlsebenen, sage ich mal. Und ja, weiß sehr gut zu unterhalten, hat auch durchaus die ein oder andere Überraschung parat. Und ich muss sagen, wie gesagt, wenn man überhaupt nichts von dem Film weiß und wirklich nur denkt, man guckt irgendwie so einen Kinderfilm oder einen Animationsfilm, wie ich das gerade irgendwie beschrieben habe, und denkt so, ja, hier, tralala und Kinderfilm. wird wirklich positiv überrascht sein. Also ich kann wirklich nur sagen, wer mal wieder einen guten Animationsfilm sehen will, also der auch durchaus gefühlsmäßig eine schöne Komponente hat und auch originell ist. Also wie gesagt, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass das so in diese Richtung Mystik und sowas geht, ne, mit den Wahlgesängen. Dem kann ich diesen Film dann wirklich nur empfehlen. Also ich denke auch, er ist für Kinder also durchaus geeignet. Er ist FSK 6, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ja, der hat durchaus natürlich auch seine dramatischen Momente, aber ich denke, da kann man also viel rausnehmen.
Irgendwo im Meer gibt es bestimmt auch düstere Szenen, sonst käme auch keine FSK 6 zustande vermutlich.
Ja, ja, genau. Also es sind nicht nur die düsteren Szenen, sondern manchmal ist vielleicht auch so ein bisschen die Elemente, die dann die Dramatik auslösen, sage ich mal. Ja, und wie gesagt, viele interessante Figuren. Das Einzige ist, man muss immer wieder sagen, es ist interessant, dass kein Kinderfilm irgendwie ohne Furzwitze auskommt. Das ist in diesem Film dann doch auch kurz drin. Aber sonst ja. Schön gemacht.
Wer kann nicht lachen über einen gut getimten Furz?
Ja, das. ja, wie gesagt, der letzte Wahlsänger, empfehlenswert, durchaus sehenswert. Und ja, guckt ihn euch gerne an mit der Familie.
Genau, soweit ich das in Erinnerung hatte, Lisa Marie den auch gesehen und war auch durchaus angetan und hat gesagt, guckt sich den mal noch jemand an. Das ist empfehlenswert, deswegen geht ihr auch dahin, wenn ihr Kinder habt, die alt genug sind oder noch nicht zu alt sind und habt Freude mit Der letzte Wahlsänger.
Ganz genau.
Wie geht's dir? Alles okay?
Mir geht's gut. Und dir?
Naja, hab mir den Kopf angeschlagen. Was ist mit dem? Wo ist der andere Kerl?
Genau, wir sind bei den
Filmstarts der Woche.
Und fragen jetzt auch, wo ist der andere Kerl? Der andere Kerl ist in der Leitung. Hallo Robert.
Der ist da.
Der ist da. So, du hast auch noch einen Film gesehen, der für mich tatsächlich ziemlich aus dem Nichts kam, der dich aber sehr stark überzeugt hat und dein persönlicher Film der Woche natürlich ist. Es soll gehen um Crime 101. Robert, erzähl uns.
Der Thriller des Jahres. Wenn da noch was anderes kommt. Ja, genau. Der Trailer läuft schon seit einiger Zeit im Kino. Hat bildtechnisch-stilistisch Crime-Thriller in L.A. Hat schon ein cooles Setting und bildtechnisch sah es cool aus. Und wir haben hier im Hauptcast Namen wie Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte und auch Barry Keoghan. Ne, also das ist schon mal, das ist eine gute, guter Cast, große Anzahl an Namen. Und ja, ich dachte, cool, heißt Movie. Ne, ist, eigentlich, ich liebe auch solche Dinge. Schau ich mir mal an. Und ist auch ein Film, wo man schon mal vorab sagen hat, geht 140 Minuten. Da ist auch ordentlich was los. Aber ich kann schon mal sagen, nicht actionmäßig, also richtig Action ist da nicht. Er ist mehr auf Figuren und ein bisschen psychologisch und sehr, also wirklich richtig schön Thriller-mäßig, also sehr spannend. Was ist erstmal der Grundplot? Ist erstmal so, wir haben also unsere. Eine der Hauptfiguren, sage ich mal, ist Davis, ist von Chris Hemsworth gespielt, ist so ein Dieb, der so Raubüberfälle auf Diamantentransporte, also nicht Transporte, so Kuriere, genau, die in ihrem normalen Auto zu den anderen Diamantenleuten das Zeug transportieren, ausraubt und so weiter. Gleichzeitig haben wir auf der einen Seite noch den Mark Ruffalo, Lieutenant Lubesnick, der da, der schön so dargestellt wird, er hat so Schnauzer und so und runtergelottert und so und sein Partner ist eben ganz schick und er sagt immer, er hält ihn auf und du suchst jetzt immer nach irgendwelchen Sachen, die vielleicht gar nicht da sind, weil er hat, deswegen heißt der Film Crime 101, weil es ja an der am Freeway 101 in L.A. immer passiert entlang und für die Polizei, für alle dort sind das sozusagen wie getrennte Fälle, nur Mark Ruffalo, sein Charakter, meint eben, das ist alles eins, weil er macht das an so Sachen fest, dass eben der Dieb Also dass direkt nie jemand zum Schaden kommt, es wird nie jemand verletzt, es gibt keine DNA-Spuren, es gibt nie was. Also es gibt Sachen, die eben genau immer darauf abzielen, dass er sagt, das ist einer, aber auch alle sind genervt von ihm. Der Captain ist genervt von ihm, weil er ja lange keine guten Fälle mehr aufgeklärt hat. Und die sagen, du musst endlich mal jetzt was machen, sonst du ziehst uns hier alle runter. Ja, und dann haben wir noch Halle Berry, Sharon, die für ein Versicherungsunternehmen arbeitet, die eben solche Transporte und solche großen Sachen und Wertsachen versichert. Und hier ist sie, die Sharon, die ist schon lange, 11 Jahre in diesem Unternehmen und die dauernd wird von hier der, jetzt komme ich nicht drauf, diese... Ja. Die Beförderung, sie soll mit Partner werden, genau. Das kriegt man so mit, dass das schon wieder jetzt um ein Jahr vielleicht verschoben werden soll. Und sie hat eben hart gearbeitet und ja, da sind dann, also wir haben ja auf jeden Fall charaktermäßig so Leute, schon mal, das sind so die drei Hauptprotagonisten sozusagen, die haben alle, die wir alle in ihrem Metier kennenlernen. Und alle haben so Struggle mit ihrem Leben. Also wirklich, das ist jetzt, also in der Hinsicht ist es so authentisch, da kann jeder vielleicht für sich ein bisschen was rausholen sozusagen, dass man irgendwie, man strengt sich an, man will irgendwie in dem System vorankommen, aber es gibt andere Leute, die ihnen das nicht gönnen oder dass ihm Sachen im Weg gelegt werden. Auch Davis, also Chris Hemsworth, sein Charakter, der die Raubfälle übernimmt, der hat natürlich auch so Sachen, aber das könnt ihr dann im Film rausfinden, weil das kommt Stück für Stück im Film raus, seine Motivation oder warum er das macht oder wie er da hingekommen ist. Ja, und als kleine Rolle eben Nick Nolte, 85 ist er übrigens schon, und der hat ja eben die kleine Rolle, dass er die Sachen entgegennimmt, weil es sich um Verkauf und so, um Planung und manchmal auch so um organisatorische Sachen kümmert. Ne? Und Barry Keoghan ist hier so ein Typ, der ist ein anderer sozusagen Dieb sozusagen von aus dem Netzwerk von Ignolti da und so ein Jüngerer, der sehr aufgedreht ist und sehr ja, emotional. Und als Davis, Chris Hemsworth, eben nicht so richtig Sachen machen will, die er vorschlägt, sagt er dann diesen Jungen Bescheid, hier mach das mal. Und später bei einem größeren Job, wo, das kann ich schon mal sagen, wo Davis nicht machen will oder irgendwie alleine machen will, will er dann eben ihn beschatten lassen und ja, ihn dann beklauen lassen. Also das ist so eben so ein Hin und Her mit verschiedenen Parteien, wie gesagt. Und dass Leute auch hier unzufrieden sind und vielleicht mit irgendwelche Sachen dann später jetzt reingezogen werden, das ist jetzt, aber erstmal jetzt, ja, es ist ein sehr langer Film und es geht dann mehr um die Figuren. Und ja, wie ist der jetzt aufgebaut, wie ist er geschnitten, wie ist er gemacht? Also man muss so sagen, erstmal viel im dunklen und im hellen L.A., also sehr hervorragend Setting, sehr geile Kamera, das kann ich schon mal sagen. Absolut hervorragender Schnitt, der hat sehr, sehr krasse, coole Einfälle. Ich muss sagen, mir fällt ja auch der Schnitt erst wirklich direkt auf, auch wenn ich da auch immer drauf manchmal achte. Aber da waren sehr, sehr coole Übergänge genutzt, wenn sich zum Beispiel eine Person anzieht und dann zieht sich die andere Person, also während des Schnitts an, man kriegt gar nicht mit, ach, man ist schon im anderen Bild. Jetzt zieht sich gerade jemand anderes ein Hemd an, nicht der, den ich gerade gesehen habe und geht dann von Szenario in Szenario und so weiter. Ja, und dann ist es so, da die Figuren eben so ein bisschen bebildert werden, wie denn ihr Leben ist. Jennifer Jason Leigh ist zum Beispiel auch nur eine Nebencharakterin. Die ist nämlich die Frau von dem Police Officer. Also sie hat gar nicht so groß was, aber da sieht man, dass die Ehe ein bisschen da zerrüttelt ist. Halberger Charakter Sharon ist eben unzufrieden wegen der Sache. Und man ist bei allen Leuten so dabei. Dann spitzt sich das immer mehr zu. Es gibt auch manchmal so immer mehr Gefahr, entdeckt zu werden. Dann gibt es den Charakter von eben denn der eben den hinterher muss und der eben von Nick Nolte geschickt wird, dass der eben den überwachen soll. Und der ist unberechenbar. Und da hat man dann natürlich auch Angst, eben, dass was passiert. Und ja, das muss ich jetzt sagen, das hat man letztens schon mal in einem Film bei Primal gesagt. Auch hier ist es so, ich hatte wirklich die ganze Zeit das Thrill. Die Spannung war daher, dass man eigentlich bei allen Charakteren versteht, warum die das machen und wie das, wo die Motivation liegt und dass man einfach nicht will, dass die irgendwie, dass da jemand unbedingt zu Schaden kommt oder so. Und das kann natürlich in so einem Film passieren. Und das hat eben ja für mich auch das alles ausgemacht. Man war an den Figuren dran, die waren nicht total unrealistisch und ja, für mich absolut. Ich will jetzt nicht die Heat-Keule auspacken. Ne?
Da hätte ich dich jetzt aber auch gefragt, weil ich habe das, ne, an ein oder anderen Stelle gelesen, dass es mit Heat verglichen wird als Heat-Rip-Off, Copycat, billige Kopie mehr oder weniger.
Naja,
aber warum? Du scheinst ja sehr überzeugt zu sein.
Da, aber da wollen wir so sagen, bei dem Heat, da geht es um riesengroßes Ding, da ist ein riesen Action, die riesen, sag mal, Schusswechsel und so. Der Film fokussiert sich ja weniger hier auf Action, mehr ein bisschen auf die Figuren. Und ich kann schon mal sagen, tatsächlich ist es so, dass man sieht, obwohl er schon viele Überfälle gemacht hat, man sieht am Anfang einmal einen Überfall. Und das nächste Ding spitzt sich eben so zu, dass er vielleicht noch ein was machen muss, wo der Film sozusagen hinführt, um dann zu verschwinden. Uns geht es nur noch um die Planung und das Durchführung von dem letzten großen Ding, was auch scheinbar zu scheitern zum verurteilt ist, ne, durch die ganzen Sachen. Auch, dass der Polizist ihm eventuell eben auf dem Fersen sehr ist, weil da ist was passiert, wo er jetzt einfach entdeckt werden könnte und so weiter. Deswegen ist darin halt die Spannung. Und ja, ist ja klar eigentlich, dass jeder Heist-Film sich dann immer wieder mit Heat messen muss. Aber es gibt eben gar nicht so viele Heist-Filme, die gut sind.
Ich musste jetzt bei deiner Beschreibung auch teilweise immer eher Richtung Thief denken, anstatt Richtung Heat. Weil du meinst, da gibt's ja, weil da auch weniger Action und sowas ist und mehr die Leute sind. Aber ja, das scheint doch mal wieder schöner Ausflug nach L.A. zu sein, wo Leute Dinge klauen.
Ich mochte ja auch sehr die von Gerard Butler hier, die zwei Heist-Filme, die in letzter Zeit rauskamen, die wo es auch um die Bankraube ging. Und pass auf, ich habe hier eher während des Films im Kopf gehabt, immer Drive. Also vom Feeling her. Vom Feeling her. Also Chris Hemsworth, das hast du schon rausgehört, ist jetzt jemand nicht, der Gewalt anwendet.
Mhm.
Aber abgesehen, ist ein ganz ruhiger, zurückhaltender Charakter, der einfach, ich habe noch was vergessen, ich habe eine Figur vergessen.
Oha.
Stimmt.
Wie kannst
Monica
du noch, Robert?
Monica Barbaro spielt ja die Person, die mit ihr komische Sachen, also über einen Unfall in Kontakt gerät und sie interessant findet und sie dann datet. Und das Problem ist, dass er nicht erzählen kann, was er macht. Dass man auch Angst hat, dass da was passiert, weil dieser verrückte Typ, der den auf den Hals gehetzt wird, der immer hinterher ist, kann, dass der irgendwie, also der Break von Barry Keegan gespielte, dass der eben, ja, irgendwas passieren kann. Ne? Weil der unberechenbar ist, das sieht man dann in einer Sache und das ist ein unberechenbarer Charakter. Der ist ein bisschen irre. Der hat auch immer so bunte Klamotten an, ist immer auf so einem Motorrad unterwegs, blonde Haare. Also er ist auch absolut hervorragend, wie er den schrägen Typen, die spielen alle wieder hervorragend. Man hat eher so dieses Drive-Feeling, so ein bisschen dieses L.A., aber auch viel L.A. bei Nacht. Und es sind auch so eine interessante Sache, dass so eine Stimme, die für Entspannung und so sorgen soll, den Film einleitet, immer zwischendurch wieder auftaucht und irgendwann kriegt man mit, wo das herkommt, was das ist. Also atme tief. Dein Tag startet jetzt. Das wird ein wunderschöner Tag. Und so wird der Film eingeleitet, aber du weißt erstmal gar nicht, wo kommt denn das her? Später kriegt man mit, wo das herkommt. Ja, also, wir haben hier auf jeden Fall einen sehr guten, sehr ruhigen und sehr spannenden, guten Thriller. Und ich fand den wirklich fantastisch. Von hinten bis vorne war ich dabei und war sehr, sehr begeistert. Ja, und Chris Hemsworth, halt Barry McRuffalo, da haben wir jetzt auf jeden Fall drei auch Marvel- und DC-Helden. Die hier aber, Chris Hemsworth finde ich großartig, weil er diesen ruhigen, zurückhaltenden Typen super geil. Ja, man, also sind coole Schauspieler und hier können sie auch mal wieder schön einfach überzeugend sein. Ja. Das, ja gut, mehr würde ich nicht dazu reden. Alle, die das jetzt gehört haben, die wissen genau, ob das jetzt für sie ist. Und der ist sehr schön oldschoolig. Wie, hätte auch in 90er Jahren entstehen können.
Na dann, das klingt sehr, sehr analog und authentisch. Sehr intriguing. Ich habe auf jeden Fall jetzt Bock bekommen, das zu gucken.
Geile Musik. Geile Musik, muss ich auch noch sagen.
So. Okay, weil ich habe tatsächlich irgendwie, ist der für mich jetzt einfach auf dem Radar aufgeploppt dadurch. Und ich würde sagen, Robert empfiehlt das definitiv zu tun, wenn man da halbwegs Interesse daran hat, nach dem, was er gerade erzählt hat. Ich sage Dankeschön, Robert. Es war wundervoll.
Ja. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi. Jo, bis dann.
Und genau, dann habt ihr da Spaß bei Crime 101? Und dann sind wir fast durch mit den Kinostarts. Wir sind zumindest schon mal durch mit denen, die wir gesehen haben. Ein Film ist diese Woche noch gestartet. Da hast du dir kurz was zu durchgelesen.
Ja,
die deutsche Komödie der Woche.
Hat leider keiner von uns gesehen. Aber die neue Komödie von Sönke Wortmann, Die Eltern mit ja. Und da geht es um Hannes, einen ehemals erfolgreichen Schriftsteller und liebenden Vater. Der ist mit dem Alltag seiner Familie überfordert. Sein Verlag will sein neues Buch nicht veröffentlichen. Sein Sohn macht gerade Abitur, seine Tochter zieht aus und seine Frau möchte ein bisschen Abstand. Und das zwingt ihn dazu, sein eigenes Rollenbild so ein bisschen zu hinterfragen und Wege zu finden, das Gleichgewicht zwischen Fürsorge, Identität und seiner neuen Lebensphase, vermutlich Midlife Crisis, irgendwie in die Balance zu kriegen. Ja, genau. Eine Komödie von Sönke Wortmann mit Sebastian Betzel, Anna Schut und Judith Bohle. Genau. Ab jetzt im Kino.
Genau. Den Sebastian Betzel kennt man ja auch aus den Eberhofer Verfilmungen.
Ja, ja, selbstverständlich.
Damit sind wir dann, was Filmstart der Woche angeht, tatsächlich komplett durch. Bevor wir aber nochmal Musik machen, damit ich euch hier nicht zu sehr belästige mit irgendwelcher Musik, bei der keiner ein Wort versteht und die ein bisschen anders klingt, gebe ich euch jetzt nochmal den, oder geben wir uns gemeinsam nochmal den Lars, der hat zu berichten, der ist nämlich seit Donnerstag bereits auf der Berlinale und sichtet da für uns Filme, guckt, was da so los ist. Ich weiß nicht, ob er auch was zur Pressekonferenz vom Anfang sagt, wo komische Dinge gesagt wurden von Leuten wie Wim Wenders, aber wir hören mal rein. Wieder an den Außenreporter Lars.
Hallo ihr Lieben, ich klinge vielleicht ein wenig müde, das liegt vielleicht auch daran, dass es kurz vor zwei ist und ich gerade von der Berlinale zurück bin, zumindest vom zweiten Tag der Berlinale und schon einiges gesehen habe, schon einige wirklich sehr spannende Gespräche geführt habe und gelauscht habe tatsächlich auch, jetzt gerade beispielsweise zu Ghost in the Cell, dem neuen Film von Joko Anwar, ein indonesischer Regisseur, der ja auch hier wieder seiner Linie treu geblieben ist, möchte ich mal sagen. Also einen sehr blutigen Horrorfilm inszeniert hat, der in einem Knast spielt, der aber auch wieder viel Humor hat und einfach sehr viel auch über die indonesische Gesellschaft aussagt, sehr kritisch auf jeden Fall auch mit der Staatsführung umgeht. Also hundertprozentiges Terrain, denke ich mal, für alle, die den Regisseur kennen, zum Beispiel von Filmen wie Gundala oder Queen of Justice. Also es sind schon echt eine ganze Menge Filme, die der Mann inszeniert hat. Und das Forum freut sich, dass sie ihn in diesem Jahr halt eben mit im Programm haben. Zeigt auch, dass das Forum in diesem Jahr sich auch öffnet dem Genrefilm. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also es gibt einige Horrorfilme, die im Programm sind. Und das macht doch auf jeden Fall auch Lust auf mehr und zeigt halt auch eben, dass im Genrefilm mehr Platz eingeräumt wird, wie zum Beispiel auch dem finnischen Horrorfilm Nightborne, den ich mir morgen früh anschauen werde. Gewesen ist jetzt schon einiges. Unter anderem haben wir schon einen Bärenanwärter gesehen, denn der neue Film von Ilkka Csatak ist tatsächlich wie gemacht eigentlich für die Berlinale. Der Regisseur, der ja im vergangenen Jahr für den Oscar nominiert war, für seinen Film Das Lehrerzimmer, den er vor 2 Jahren inszeniert hatte, hat jetzt hier einen Film tatsächlich inszeniert, der komplett in Türkisch ist, aber in Deutschland gedreht wurde. Also es ist auch offensichtlich quasi auf der Leinwand, dass hier Berlin als Ankara und Hamburg als Istanbul dasteht. Und erzählt wird die Geschichte von einem Paar. Die beiden sind erfolgreich am Theater in Ankara. Und er ist Regisseur und sie ist seine Hauptdarstellerin. Und die beiden inszenieren halt großes Theater an der Staatsbühne. Und dann gibt es eines Tages halt eben diese gelben Briefe. Also die Briefe, die halt eben den Künstlern und Künstlerinnen zugestellt werden und ihnen quasi ein Arbeitsverbot erteilen. Und so geht auch dieses Paar gemeinsam mit ihrer Teenager-Tochter eben nach Istanbul, also nach Hamburg, um dort, wo die Situation etwas entspannter ist, sich vielleicht auch ein neues Leben erstmal aufzubauen. Und derweil läuft halt eben dieser Prozess in Ankara und zieht sich halt ewig hin. Und aus fadenscheinigen Gründen werden die beiden dann halt eben auch hingehalten. Und ja, dieses belastet auch ihre Beziehung, während er versucht, an einem kleinen Off-Theater subversives, regimekritisches Theaterstück zu inszenieren. Mit ihr eigentlich auch in der Hauptrolle versucht sie auch irgendwo ihren eigenen Weg zu finden, um mit der Situation umzugehen. Die beiden und auch die Tochter sind dann eben natürlich auch unter finanziellen Druck, ihren Lebensstil auch aufrecht zu erhalten und auch ihr Gesicht nicht zu verlieren. Also es ist sehr komplex, es setzt diese Beziehung auch unter Druck. Es wird da auch durchaus ein Ehedrama draus, wo vieles Unausgesprochene dann auch ausgesprochen wird und auf den Tisch kommt. Und das macht die Situation nicht einfacher. Es ist wirklich, wirklich toll gespielt in den Hauptrollen und auch in allen Nebenrollen. Es ist sehr spannend inszeniert. Judith Kaufmann hat auch wieder die Kamera geführt, wie schon bei Das Lehrerzimmer. Sehr intensiv das Ganze, sehr politisch und sehr bewegend. Und deswegen also wirklich ein absolutes Highlight bisher im Wettbewerb bei der Berlinale. Gelbe Briefe und sicherlich auch einer der großen Bärenanwärter für dann die Preisverleihung in der kommenden Woche. Aber es gibt auch Abgefahrenes und Außergewöhnliches wie Good Luck, Have Fun, Don't Die, der neue Film von Gore Verbinski. Den könnt ihr auch schon ab 6. März dann in den Kinos sehen. Sam Rockwell spielt einen Typen, der in einem Diner auftaucht und sagt, dass er die aus der Zukunft kommt und die KI die Menschheit ausgelöscht hat, mehr oder weniger, und unterjocht hat und alle ihren freien Willen abgegeben haben. Und er ist jetzt eben dort, um ein paar Freiwillige zu finden und mit ihnen gemeinsam die Zukunft zu ändern. Er macht das nicht zum ersten Mal, sondern schon zum 117. Mal, wenn ich, glaube ich, mich richtig erinnere. Also weiß, wie die Leute ticken und wer hinter jedem einzelnen dieser Diner-Gäste quasi sich verbirgt und wer da vielleicht auch der richtige Kandidat sein kann oder die Kandidatin, um dann im Endeffekt in seiner Truppe die Menschheit zu retten. Das ist extrem abgefahren inszeniert und erzählt. Es hat über Überraschungen an allen Ecken. Sehr schick auch besetzt. Michael Peña ist hier zum Beispiel auch zu sehen in einer Nebenrolle. Das hat mich sehr gefreut. Und klar, ich meine, ohne ein Everything Everywhere All at Once wäre dieser Film wahrscheinlich auch nie entstanden. Aber er hat so seine eigene Art, auf jeden Fall das Ganze zu erzählen. Es ist sehr satirisch, sehr technologiekritisch, würde ich mal sagen, und sehr zeitgemäß inszeniert. Und deswegen hatte ich da auch wirklich einen großen Spaß, auch wenn das Finale dann doch so ein bisschen sehr CGI-lastig ist und das so ein bisschen auf Kosten des wirklich tollen Ensembles geht und der durchaus auch zwischenmenschlichen Töne, die hier angesprochen werden und angespielt werden, aber echt durchaus sehenswert. Läuft hier neben dem Hauptwettbewerb quasi im Berlinale Special. Sam Rockwell, Gore Verbinski sind auch hier in Berlin. Sehr gefreut habe ich mich auf Everybody Digs Bill Evans, denn auch ich bin einer, der die Musik von Bill Evans, dem großen Jazzmusiker, sehr schätzt in jedem Fall. Und Anders Danielsen Lee, der ja Lieblingsschauspieler von Joachim Trier, spielt diesen Bill Evans halt auch wirklich sehr gut und sehr intensiv, der eben in eine Krise gerät, als sein Bassist bei einem Autounfall ums Leben kommt. Er hat halt eben mit dem Schlagzeuger und dem Bassisten gemeinsam dieses Trio gebildet und eine musikalische Symbiose quasi geschaffen, die droht hier auseinanderzubrechen, und er verliert sich immer mehr halt eben auch in seiner Heroinsucht, und die Beziehung bricht auch auseinander, und er geht dann auf Entzug eben zu seinen Eltern, die absolut großartig gespielt werden von Bill Pullman und Laurie Metcalf. Wirklich ganz großartig, und zeigt auch ganz viel auf jeden Fall zwischen den Zeilen und in dieser Zeit, die er dort halt eben verbringt und seinen Entzug macht, warum er so ist, wie er ist, und auch sein Bruder. Und erzählt das halt wirklich auf sehr einfühlsame Art und Weise. Und da kommt der Film dann auch zur Ruhe und weg so ein bisschen von dem typischen Klischee des gepeinigten Künstlers, des drogenabhängigen Jazzmusikers. Der Dokumentarfilmer Grant G. hat den Film inszeniert. Und man merkt auf jeden Fall auch ganz klar, dass hier Anders Danielsen Lee, der den Film auch mitproduziert hat, halt wirklich in dieser Rolle aufgeht. Also Everybody Digs Bill Evans, auf jeden Fall ein Gewinn für den Wettbewerb. Ob er jetzt Preise bekommen wird, muss man mal gucken. Außerdem gesehen habe ich am heutigen Freitag, an dem ich das hier gerade einspreche, The Moment, den Film mit Charlie XCX, eine Mockumentary, wenn man so will. Also erzählt viel Wahres sicherlich aus dem Wahnsinn, dem ganzen Zirkus, den es um ihre Person gab und gibt. Den ganzen Brad-Sommer, der so explodiert ist und sie halt wahnsinnig unter Druck gesetzt hat, irgendwie da diesen Sommer halt irgendwo auch zu verlängern und auf diesem Momentum halt irgendwo auch aufzubauen, ihre Karriere. Viele, viele, viele Leute, die auf sie einreden und meinen, was gut für sie ist. Das Ganze ist sehr, sehr redselig, würde ich mal sagen. Also es ist wirklich sehr viel los irgendwie die ganze Zeit und auch sehr, krass geschnitten, mit viel Strobo-Effekten und überzeichnet sicherlich auch so das ganze Musikbusiness, aber viel Wahres steckt da sicherlich auch drin. Ich weiß nicht so richtig, was ich rausziehen soll aus diesem Film, weil er jetzt Charlie auch nicht so hundertprozentig positiv dastehen lässt. So ein bisschen hat man dann auch wie das Gefühl eines Ausverkaufs, eines gewollten und gewünschten Ausverkaufs. Ich weiß es nicht. Also ich sag mal, macht euch selber ein Bild von dem Film. The Moment wird in den deutschen Kinos auch zu sehen sein. Universal bringt den Film also auch bei uns in die Kinos. Und A24 hat hier auch produziert. Es gibt noch so einiges, auf das ich wirklich sehr gespannt bin, unter anderem Rose mit Sandra Hüller in der Hauptrolle von Markus Schleinzer, ein österreichischer Regisseur. Sie spielt eine Frau, die sich als Mann verkleidet, um in den 30-jährigen Krieg zu ziehen. Das wird auf jeden Fall sicherlich eine Paraderolle auch werden für Sandra Hüller, sich da reinzuversetzen in diese Figur, in diese Rolle. Ich bin sehr gespannt auf The Wait mit Ethan Hawke beispielsweise oder auch auf At the Sea mit Amy Adams. Es gibt aber auch sehr, sehr viele tolle Filme, die in den Nebensektionen laufen, wo ich wirklich sehr gespannt bin. Und sehr vielversprechend auf jeden Fall auch Josephine mit Channing Tatum, der gerade den Jurypreis gewonnen hat in Sundance und mit hervorragenden Kritiken jetzt dann eben auch im Wettbewerb zu sehen sein wird hier bei der Berlinale, denn es gibt ja seit vielen Jahren auch so eine Zusammenarbeit, so einen Austausch zwischen Sundance und der Berlinale. Also es gibt noch eine ganze Menge auf jeden Fall, was sich lohnt hier in den nächsten Tagen der Berlinale. Bis zum 22. geht sie ja noch, also kommt vorbei. Es gibt sicherlich eine Menge Spannendes zu sehen hier unter den rund 270 Filmen, die hier gezeigt werden. Darunter in diesem Jahr auch eine Retrospektive zu den 90er Jahren. Also ungewöhnliche Filme tatsächlich auch aus den 90er Jahren, unter anderem von Spike Lee, aber auch ja Berliner Filme, die hier zu sehen sind, wie Lola und Billy the Kid beispielsweise. Und der Teddy, der queere Preis der Berlinale, feiert in diesem Jahr sein 40. Jubiläum. Und da werden auch nochmal einige Highlights aus 40 Jahren zu sehen sein hier bei der Berlinale. Kommt vorbei, schaut rein auf Facebook und Instagram, da werde ich dann auch regelmäßig mal so meine Eindrücke schildern. Und ansonsten hören wir uns dann am nächsten Samstag wieder mit den Bärenprognosen, möchte ich mal sagen. Und ich bin mal gespannt, was da so das Rennen macht. Bis dahin, tschüss aus Berlin und bis bald.
Danke, Lars. Genau. Das war der große erste Eindruck von der Berlinale. Ja, wir sind mal gespannt, was da noch so kommt die Woche und was uns dann im Kino überzeugt, wenn wir es dann sehen von diesen ganzen Sachen. Nächste Woche, ja, The Moment, Charlie XCX, da habe ich auch schon ein bisschen Bock drauf. Bin ich gespannt, was das wird. Mhm. Ansonsten, ja, hat die Berlinale bis jetzt ja, weil ich dazu jetzt nichts von Lars gehört habe. Lars hat über die Filme geredet, ich rede jetzt über die Berlinale drumherum, weil die Berlinale schon wieder dafür gesorgt hat, dass da das ein oder andere politische oder eben auch unpolitische Statement gesetzt wurde, dass im ja während der Pressekonferenzeröffnung irgendwie genau bei einer Frage zum Israel-Palästina-Konflikt komischerweise dann technische Probleme war und der Livestream unterbrochen wurde, wurde von einigen Leuten sehr komisch aufgefasst. Oder dass Wim Wenders irgendwie gesagt hat, dass Filme nicht politisch sein sollten. Und so, während er früher noch ganz andere Dinge gesagt hat, die ein oder andere Person hat auch schon ihren Film zurückgezogen, die in irgendwelchen Sonderscreenings laufen sollte. Ich bin mal gespannt, was dann noch so kommt und ob das irgendwie thematisiert nochmal wird oder ob die deutsche Medienlandschaft hauptsächlich einfach drüber hinweg guckt und sich denkt, oh, wir feiern Berlin. Ja.
Ja, habe ich nur so am Rande mitgekriegt. Also ja, mal sehen, was so noch rauskommt.
Wir schauen mal.
Besuchen Sie Kalifornien, das Land der Sonne. Da macht das Leben noch Spaß.
Naja, schauen wir mal, was hier irgendwo das Leben noch Spaß macht. Wir biegen jetzt ab in die...
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau.
Tja, was gab's denn da so?
Was gab's da so, genau. Du hast da... Also wir haben da was gesehen, glaube ich.
Ja, genau.
Wir haben uns da nämlich 1978 angeguckt. Ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist ein argentinischer... Vermutlich.
Schon.
Horrorfilm, der zum... Der zeitgleich spielt mit dem Fußball-Weltmeisterschaftsfinale 1978 in Argentinien. Ganz überraschend dann auch. Ja, und? Was sagst du, Olli?
Also ich muss dazu sagen, ich habe diesen Film wirklich einfach nur in den Player geschoben. Ich habe keinen Trailer gesehen. Ich habe nicht auf die Bilder geachtet, die auf der Hülle sind. Ich habe nicht mal auf das Menü geachtet von der Blu-ray, weil selbst das gibt einen Hinweis. Und ich muss sagen, der Film hat einen Twist. Ich weiß nicht, wir werden den wahrscheinlich verraten müssen, aber ich mache es jetzt mal noch nicht. Den habe ich nicht kommen sehen. Und das war, glaube ich, das in dem Film, wo du auf einmal so, wo du dich dann doch sehr wunderst und irgendwie mal drin bist. Und am Anfang denkst du, das ist einfach nur so ein Torture-Porn-Film, ne? Weil es geht darum, dass eben, was ist das, der Regierungsbeauftragte...
Genau, irgendwelche Leute von der Militärjunta, die da
Also
potenzielle Terroristen.
Wahrscheinlich einfach irgendwelche genau. Revoluzzer halt, die keinen Bock auf Militärdiktatur haben. Gefangen halten, foltern, auch umbringen. Und das sieht man, während halt dieses Fußballspieler läuft. Die spielen am Anfang auch Karten. Ich muss auch zugeben, dass mich das irgendwie noch nicht so richtig gekriegt hat, weil ich so dachte, was, hä? Boah, alle irgendwie Arsch, keiner sympathisch.
Ja.
Alle blöd. Toll. Gewalt war dann auch irgendwie so, dass ich gedacht habe, also irgendwie soll das alles hart sein, aber das hat mich noch nicht überzeugt, dass ich so sage, okay, die Gewalt ist so, dass es irgendwie ein Verkaufsargument für mich ist, was ja auch manchmal durchaus sein kann einfach. Aber ja, irgendwann kommt dann, dreht das dann so ein bisschen und geht dann in diese Übernatürlichkeit, die ich wusste, ich habe mir das Cover von hinten mal angeguckt und habe so kurz drüber geflogen und dachte so, ah, das sieht so nach irgendwas Dämonischem aus und das kommt dann eben halt auch irgendwann und dann passieren da ganz absurde Sachen, die, also ich finde schon irgendwie auch coole Bilder erzeugen, tatsächlich, ja. Also ich finde die Bilder, das, ne, es hat jetzt nicht viele Locations, man sieht im Film auch schon an, dass der nicht das krasseste Budget hatte, weil der spielt gefühlt halt hauptsächlich in einem Gebäude, irgendwo in einem Keller und das können sie halt gefühlt überall, wo halt Betongebäude ist, gedreht haben, aber ich fand es irgendwie trotzdem ganz coole Sachen, die da gemacht wurden, da ging es dann auch irgendwann ordentlich zur Sache, wenn irgendwelche Leute an komisch auf dem Rücken laufen, an Ketten Leute irgendwie zerfetzen und sonstiges. Da war ich vor allen Dingen von der Effektarbeit irgendwie auch überzeugt, weil ich konnte nicht direkt ausmachen, wo digitales Blut oder sonst was zum Einsatz kam, sondern es wirkte alles sehr viel Make-up, viel echte handgemachte Effekte und das bin ich auch Fan von, mag ich, finde ich gut. Ja,
finde ich auch immer
Wenn's
besser.
Wenn es saftig zur Sache geht, dann ist echter Sipsch einfach besser als digitaler Sipsch. Mhm.
Ja, also bin ich dabei. Also ich muss sagen, das hat mich, glaube ich, am Anfang besser unterhalten, als ich gedacht habe, weil ich habe auch erst gedacht, wie gesagt, ich dachte, das ist so ein Torture-Porn-Film und dann hast du gedacht, okay, jetzt wird ein bisschen geredet, das sind die Bösen, das sind die Opfer und so weiter und so fort. Ja, aber ich muss auch gestehen, bis auf diesen übernatürlichen Twist, der dann kommt, was wirklich so ein klassischer Surprise-Moment ist, wenn man es nicht weiß, ja, danach finde ich, also schön, dass es dann Gemetzel gibt, wer Freund von sowas ist, ja,
Hallo,
kann,
ich hier.
Ja, dann hat es dir wahrscheinlich gut gefallen. Ich fand es jetzt auch nicht schlecht, aber danach gab es für mich ehrlich gesagt überhaupt keinen Spannungspunkt mehr. Also nachdem das passiert ist, klar, du fragst dich, kommen die da noch raus? Aber du bist ja auch bei den Figuren nicht dabei. Denkst du auch nur, okay, Person 1, Person 2, Person 3
ja,
und jetzt
also
wollen die da raus.
Ja, der Film hat es auch nicht geschafft in der ersten Hälfte, da stimme ich zu, für mich irgendwie aufzubauen, dass ich irgendwie eine Verbindung auch zu den Leuten, die da gefoltert werden oder sowas habe. Ja. Die waren mir alle irgendwie relativ egal, das stimmt schon. Wie gesagt, ich habe auch irgendwie den Film am Anfang, ich habe nach 5 Minuten, und ich habe jetzt nicht mega viel von da gelesen oder mit angeguckt, ich bin auch relativ blind, aber ich hatte direkt den Vibe so, okay, und wann passiert jetzt endlich was? Weil ich finde, der Film, auch wenn man das nicht weiß, spürt man, also ich habe zumindest das Gefühl gehabt, man spürt schon, dass irgendwas kommt noch. Es ist, also für mich, ich habe nie den Eindruck gehabt, das bleibt bei dem Torture-Porn-Ding. Ich habe wirklich die ganze Zeit darauf gewartet, okay, wann kommt hier jetzt endlich mehr? Mhm. Wann passiert hier was? Und wurde dann zum Teil belohnt, aber fand es dann auch, ich weiß nicht, vielleicht lag es daran, dass ich nur die DVD geguckt habe und nicht die Blu-ray, die du hattest, deswegen.
Meinst du wegen der Qualität?
Ja, das fand ich teilweise sehr dunkel einfach, die Bilder, dass man auch wenig erkannt hat.
Ja,
zum Beispiel.
Das war bei der Blu-ray auch.
Okay, das ist dann, das finde ich ein bisschen schade. Und ja, wie gesagt, die Figuren sind eher so semi-interessant. Die coolsten Momente waren, finde ich, immer dann, also ich fand, da hat so ein, zwei Momente durchgeblitzt, wo es Richtung Carpenter ging und das fand ich immer ganz geil. Also sowohl die Inszenierung war so ein bisschen Assault on Precinct 13, wenn sie da durch die engen Gänge müssen und sich irgendwie wehren müssen gegen zu viele Dinge, die sie angreifen. Dann gab es ab und zu Szenen, wo halt so ein Synthi-Score drunter liegt und das war immer da, wo für mich auch Spannung und halt so der richtige Vibe aufgekommen ist, wo ich so, ja Mann, das will ich sehen.
So. Ja, das da habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht dran gedacht, aber stimmt, so diese Kammerspielfilme, da ist ja, das ist doch schon so ein bisschen nah dran, klar.
Und auch
genau,
mit der Musik eben, dieses Ganze, wenn da hin und wieder der Synthesizer durchkommt und so. Mhm. Ja, mit dem Ende bin ich auch tatsächlich, also das will ich jetzt nicht verraten, wer wie wo rauskommt oder sowas, aber das finde ich auch fragwürdig, was sie da gemacht haben, wer da wo am Ende steht. Deswegen, ich würde sagen, eingeschränkte Empfehlung, weil ich finde es jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das kannst du gar nicht gucken.
Nee, das nicht, auf jeden Fall.
Dafür also, ist er dann doch, also,
das gibt Publikum für sowas.
Ich hatte das Gefühl, der Anfang dauert zu lange dafür, dass der Film nur 80 Minuten ist, aber am Ende ist es halt dann auch nur 80 Minuten Horrorfilm aus Argentinien mal, wo man sich, kann man sich auch mal angucken,
ja,
gucken, was da
Fall.
So los ist.
Ja, also wenn man genau. Wirklich einfach Horror will, wenn man Splatter will, ist das durchaus was man als Fan genießen kann, auf jeden Fall.
Da kann man schon irgendwie zumindest eine gute Stunde mit haben.
Ja, genau, das ist
20 Minuten extra.
Das ist auch gar nicht so unsympathisch. Also wie gesagt, 80 Minuten, ich glaube, ohne Abspann sogar nur 75. Das kann man durchaus mal irgendwie zwischendurch reinschieben, ja, ja.
Das ist tatsächlich einfach schnell weggeguckt. Der ist jetzt erschienen bei Busch Media, wenn mich gerade nicht alles ganz verlassen hat. Ganz hier auch mal kurz nachgucken. Jawohl, genau, den könnt ihr. Busch holt uns da manchmal auch die exotischeren Dinge hier ran. Ne, hatten wir letztens ja auch schon Marco aus Indien und jetzt hier 1978 aus Argentinien. Das ist doch auch freudig. Genau. Dann ist auch noch bei PlayOn erschienen White Rush. Willst du was dazu sagen oder willst du dein Vergangenheits-Ich sprechen lassen?
Hattest du nicht auch noch irgendwie...
Ich kann auch was anderes, aber ich würde dir jetzt einfach abhaken. Wir können auch dein Vergangenheits-Ich einfach sprechen
lassen. Ja, ich leite mal kurz über, dass man das nicht merkt. White Rush... Das.
Wir hören mal, was der Vergangenheits-Olli dazu gesagt hat.
Ja, genau, das können wir ja vielleicht kurz. Dann, das wäre jetzt einfacher, weil ich muss gestehen, so viel kann ich davon gar nicht rekonstruieren.
Wundervoll, viel Spaß damit.
Ja, ein fröhliches Buenos Dias heute, denn es geht um den Actionfilm White Rush, ein eiskalter Plan, aus Spanien. Und in diesem Film geht es darum, dass, also er hat schon ein relativ besonderes Setting, denn es geht darum, dass eben ein heftiger Schneesturm, dieser Schneesturm heißt Micaela und der Originaltitel des Films ist auch Micaela, dass ein Schneesturm eben das öffentliche Leben in Spanien komplett lahmgelegt hat. Da gibt es dann einen älteren Polizist, der ist gerade auf dem Weg zu seiner Familie und es ist eben ein Stau, also die ganze Autobahn ist sozusagen verstopft. Und dann gibt es eben einen Vorfall, nämlich dass genau eben während dieses Sturms eine Räuberbande einen Panzerwagen überfällt und sich mit der Beute absetzen will. Und dann wird eben dieser Polizist zu diesem Vorfall berufen, jagt die Verbrecher und trifft dabei noch auf eine junge Polizistin, die ihn dann dabei unterstützt. Und ja, die versuchen dann eben diese Verbrecher zu fangen. Kommt dann noch eben viele Regierungspolizisten dazu und genau, das ist dann sozusagen eine Jagd, die sich da entfaltet. Der Film ist an sich ziemlich atmosphärisch, also er hat eine gute Atmosphäre, das kommt vor allem durch dieses Setting in dem Schneesturm und auch in dem Stau. Es ist sozusagen so eine Art offenes Kammerspiel, weil dieses ganze Szenario, das wird eigentlich nicht verlassen. Und ich muss aber auch sagen, das ist, glaube ich, das Einzige, was bei dem Film ein bisschen im Gedächtnis bleibt. Weil der Film es leider nicht schafft, so ein richtiges Tempo aufzubauen. Das ist ein bisschen schade. Also der Film geht 90 Minuten, er fühlt sich durchaus etwas schleppend an. Aber wenn dann mal was passiert, dann ist es auch unterhaltsam, ne? Also sei es eine Schießerei, vielleicht auch mal der ein oder andere Dialog. Aber insgesamt entfaltet der Film eigentlich keine wirkliche Dynamik. Das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass der Film einige parallele Handlungsstränge hat. Und es gibt eben dann, wenn man es so sehen will, eigentlich viel zu viele Charaktere, die auch alle sehr zweidimensional bleiben. Das ist natürlich bei einem Actionfilm nicht ungewöhnlich. Speziell bei dem älteren Polizisten wird natürlich geguckt, dass der irgendwie so ein bisschen so eine Backstory hat, was auch, würde ich sagen, sehr gut funktioniert. Die kleinen humoristischen Einlagen, die es dann auch manchmal gibt mit seiner jüngeren Kollegin, sind auch jetzt nicht ein kompletter Fehlschlag, aber insgesamt wankt das dann doch so ein bisschen, dass dieser Film irgendwie so bierernst ist, ne? Also dass das alles so packend sein soll, aber irgendwie zum Schluss dann irgendwie gar nicht so ist. Das ist ein bisschen schade. Also ich kann mir vorstellen, dass der Film viele Leute unterhält. Also das ist jetzt definitiv was man sich auch mal angucken kann. Also es hat Schauwerte, aber es bleibt eben ein bisschen auf einem sehr, sehr, sehr niedrigen Tempo. Die Schauspieler sind allesamt solide. Also der Hauptdarsteller, der diesen abgehalfterten Polizisten spielt, ist Antonio Resines. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der auch im spanischen Kino ein sehr gefeierter Schauspieler ist. Seine junge Kollegin, die ich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugend fand, war Natalia Azahara, die wohl Bekanntheit erlangte durch eine Through My Window Trilogie, die mir persönlich jetzt nicht bekannt ist. Aber generell unterliegen die Schauspieler dann natürlich auch diesen sehr, sehr funktionalen Dialogen und dann eben auch diese, Idee noch, dass der Film so ein bisschen, also dass da noch mehr passiert zwischen den Menschen, als dass da eben eine Verfolgungsjagd ist. Insgesamt lässt sich sagen, wer jetzt einfach ein Fan von Actionfilmen ist und einfach mal wieder einen simplen Actionfilm in einem besonderen Setting sehen will, der kann durchaus zu White Rush greifen, hinterfragt nicht die Logik, nehmt den Film vielleicht nicht ganz so ernst, wie er sich verkauft. Und wenn man jetzt nicht zu viel erwartet, dann kann der Film einen durchaus auch gut unterhalten, denke ich. Und zum Schluss entfaltet sich dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen Weihnachtsatmosphäre.
Genau, das mit der Weihnachtsatmosphäre ist zwar vielleicht in 11 Monaten wieder relevant.
Das
aber
siehst du mal, wann ich das aufgenommen habe. Nein, Spaß.
So lange ist es nicht her.
Nee, ist nicht lange her. Nee, das war
aber wenn ihr auch Lust habt, euch White Rush anzugucken, dann könnt ihr das tun, indem ihr einfach guckt, wo es den zu kaufen oder zu leihen gibt. Er ist erschienen über Play on Pictures. Und dann gibt es, kam jetzt letztes Jahr, ich habe es leider im Kino verpasst, als ich im Schottlandurlaub war, denn bei uns lief er nicht im Kino, aber dort lief er im Kino, und zwar Spinal Tap 2. Ich muss nochmal ganz kurz gucken, wie er...
The End Continues.
Genau, The End Continues. Ist wundervoll. Ich hatte sehr viel Bock, ist jetzt auch die letzte Regiearbeit von dem leider vor kurzem verstorbenen oder getöteten Rob Reiner, der mit Spinal Tap 1 damals sein Regiedebüt ja abgelegt hat, was Kinofilme angeht. Er hatte davor, glaube ich, nur TV-Sachen gemacht, hatte dann den SNL-Sketch gemacht, wo es um die Band Spinal Tap ging, diese fiktive Band, die er da, mit der er die Musikindustrie persifliert hat. Hat dann 1984 den Film This is Spinal Tap gemacht, und jetzt hat er die alte Crew nochmal zusammengetrommelt. Und nochmal basically das gemacht, nur halt eben auf heute gemünzt, und schließt nahtlos mehr oder weniger da an. Wir sind irgendwie 40 Jahre später, die haben sich irgendwie alle zerstritten gehabt. Dann der eine arbeitet jetzt im Klebermuseum, weil er war der Kleber, der alle zusammengehalten hat. Auch so. Der andere Kollege ist irgendwie am Start und hat einen Käse- und Gitarrenladen, wo man auch Käse gegen Gitarren und Gitarren gegen Käse eintauschen kann. Und er hält auch nichts von Wiegen, er guckt es einfach in die Hand und denkt so, ja, die Gitarre ist ungefähr so schwer wie der Käse, alles klar, Abfahrt. Das ist großartig. Und die sollen jetzt nochmal eine Reunion-Konzert geben, denn die Tochter ihres Managers hat den Vertrag auch geerbt. Hope Faith heißt auch der Charakter, das ist großartig, auch wie bescheuert die Namen sind. Und hat festgestellt, dass sie einen Gig zu wenig gespielt haben, und sie hat noch Recht darauf, dass die Leute nochmal einen Gig spielen. Das soll jetzt passieren. Sie kriegen auch einen wundervollen Manager irgendwie an die Hand gestellt, der das alles organisieren soll, der aber keine Ahnung von Musik hat, der auch gesagt, er hat eine medizinische Kondition, die dafür sorgt, dass er keine Ahnung von Musik hat. Und er, also es gibt so eine tolle Szene, wo er da sitzt und sagt, sagen Sie mir irgendeinen Song, ich kann ihn nicht. Happy Birthday, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie das geht. Weil er so schlecht für Musik ist, und deswegen ist er so perfekt geeignet, Manager zu sein dafür natürlich und das zu organisieren. Ja, und es ist die klassische Rock-Mockumentary. Und ich bin tatsächlich auch selber, ich war skeptisch, weil ich auch dachte, oh, kann das nochmal funktionieren? Also ich habe das natürlich jetzt nicht live damals mitbekommen, aber ich weiß beim Nachholen verstanden, wie lustig das ist, und ich finde es tatsächlich Spinal Tap großartig, allein schon wegen Disco Up to 11.
Ja, der ist ein Kultfilm auf jeden Fall.
Genau, und ich war sehr positiv überrascht, wie krass gut das noch alles funktioniert und wie der Humor funktioniert, wie die Leute da funktionieren. Der Dauergag mit dem, der Drummer, der immer abverreckt irgendwie auf dumme Art und Weise, ist auch natürlich irgendwie wieder mit am Start, weil sie brauchen einen neuen Drummer, wenn sie dann auftreten sollen. Es sind wundervolle Cameos dabei, also Paul McCartney ist irgendwie am Start und John Lennon natürlich.
Das wäre ein Ding.
Ja. Ich habe mein Gehirn gerade irgendwie Elton John da. Ich war bei den Beatles und bin dann von Paul McCartney halt leider falsch abgebogen. Ja. Genau, Elton John ist auch am Start. Es ist, ja, es macht sehr viel Spaß wieder. Also, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet. Ich bereue es ein bisschen, dass ich es nicht geschafft, dass ich mich im Urlaub nicht überwinden konnte, da ins Kino zu gehen, um das zu gucken. Denn ich finde, das ist durchaus empfehlenswert. Und wer irgendwie ansatzweise, ich glaube, wenn sich Leute noch besser mit Musikindustrie und sowas auskennen, dann ist das, glaube ich, noch mal lustiger potenziell. Weil ich bin jetzt nicht so tief drin. Für mich aber funktioniert trotzdem sehr viel von dem Humor. Und die drei Hauptdarsteller, die sind wirklich, also die sind immer noch großartig. Das ist, ich finde das sehr cool auch, ja.
Und natürlich Christopher DiBerghi, also Rob Reiner, der sich da als, der immer als Regisseur in diesen Film auftritt, von diesen Dokumentarfilmen, die er da dreht. Es ist ja sehr unterhaltsam. Wenn ihr das irgendwie ansatzweise spannend findet, dann guckt euch Spinal Tap 2 an. Oder wenn ihr allgemein das Schaffen von Rob Reiner vielleicht interessant findet. Also ich finde es auch sehr gut, in Anführungsstrichen, dass das sein letzter Film ist, finde ich, ist tatsächlich auch so, muss man nicht sauer sein oder sowas. Er hat keinen richtigen Scheiß abgeliefert oder sowas als letztes, sondern er hat nochmal, ja, es ist auch eine komische Art, wie sich der Kreis dann schließt, dass sein erster großer Langfilm Spinal Tap war und sein letzter auch nochmal Spinal Tap. Das hat schon irgendwas.
Ja, das stimmt.
Das Schicksal eine gewisse Ironie gespielt. Genau.
Hat so aufgehört, wie er angefangen hat sozusagen.
Genau, ja. Wenn ihr Lust habt auf Spinal Tap 2 The End Continues, könnt ihr den natürlich digital kaufen und leihen, überall und auch auf Scheibe. Der ist auch erschienen bei Play on Pictures. Da gibt es den jetzt. Genau. Und dann sind wir ja schon fast am Ende, würde ich sagen. Viel fehlt nicht mehr. Genau, wir haben natürlich noch das hier gibt es natürlich gleich noch.
Filmriss, Filmquiz.
Da gab es letzte Woche Prinzessin Mononoke zu erkennen. Und diese Woche habe ich euch wieder was mitgebracht, aus dem Archiv tatsächlich, weil ich jetzt nichts Neues gemacht habe. Ja, viel Spaß damit. Erkennt mal das hier.
Wie kannst du es wagen, mir deinen Rücken zuzukehren? Sklave! Du wirst deinen Helm abnehmen und mir deinen Namen sagen.
Mein Name ist Maximus Decimus Meridius, Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der spanischen Legion, treuer Diener des wahren Imperators Marcus Aurelius, Vater eines ermordeten Sohnes, Ehemann einer ermordeten Frau, und ich werde mich dafür rächen, in diesem Leben oder im nächsten.
Ja, wenn ihr wisst, was das war, dann
schreiben an filmriss@popculture.de.
Genau, zu gewinnen gibt es diese Woche Die Ungeduld des Herzens, der Roman von Stefan Zweig, erschien im Anaconda Verlag. Wir haben Freikarten für Crime 101. Wir haben auch Wuthering Heights bzw. Sturmhöhe, den Roman von Emily Brontë, auch erschienen im Anaconda Verlag. Und Die Eltern gibt es auch, die Romanvorlage zum Film, erschienen bei Piper. Damit sind wir tatsächlich irgendwie schon doch relativ fix am Ende. Mal wieder gab diese Woche nicht so viel, deswegen gehe ich euch einfach noch mal ein bisschen mit Musik nerven.
Ich beabsichtige, von diesem Schiff aus bis zu meinem Tod Tag und Nacht zu senden. Und vielleicht auch noch ein paar Tage länger.
Genau, wir sind noch ganz kurz da und senden auch noch fast bis zu unserem Tod. Denn wir haben ja noch 2 Sekunden. Hast du noch irgendwas, was du ganz kurz erwähnen möchtest hier, bevor es jetzt gleich zu Ende geht? Ich kann mich auf jeden Fall nochmal bedanken bei allen, die hier sich beteiligt haben. Lisa Marie, Jasmin, Aki, Robert, Lars. Während ich hier die nachfolgende Sendung versuche suchen und dir überlasse.
Haben wir doch gut hingekriegt, auch wenn wir heute nur 2 waren im Studio. Aber immer noch mehr als bei der Melania Trump-Doku. Aber ja, es gibt's noch. Der letzte Wahlsänger, kann ich nochmal empfehlen. Dann vielleicht, wer die Eltern gucken will, ist vielleicht keine schlechte Komödie so in der Midlife-Crisis.
Ja. Deswegen sind wir am Ende, würde ich sagen. Mach mal schon mal Outro-Musik.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
und genießt auf jeden Fall das Valentinstagsprogramm heute mit euren Liebsten. Frühstück bei Tiffany oder Notting Hill. Guckt euch was Schönes an. Wir sagen Tschüss.
Genau. Wir sagen Dankeschön und viel Spaß bei der nachfolgenden Sendung.
Jo, ciao.